Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. So, lieber Vincent, genau, es geht los. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Sehr gerne, Isabel. Ich freue mich, bei deinem Podcast hier zu Gast sein zu können. Mein Name ist Vincent Emanuel Herr. Ich bin Autor, Berater, Sprecher rund um die Themen Male Allyship für Geschlechtergerechtigkeit. Also wie können Männer oder welche Rolle spielen Männer darin, Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen? Welche Rolle spielen sie als Verbündete? Das finde ich ein sehr schönes Konzept, mit dem ich gerne und viel arbeite. Ich bin auch ein großer Freund des Feminismus und ich glaube, Männer haben und sollten eine größere Rolle in Geschlechtergerechtigkeitsfragen spielen, sich mehr einbringen, mehr Fragen stellen und auch mehr als aktive und effektive Verbündete agieren. Das ist ein großes Thema für mich. Ich habe eine eigene Firma gegründet mit meinem Mitgesellschafter Martin Speer zusammen, Herr und Speer. Wir beraten, wir sprechen, wir bieten Trainings an, gerne auch in reinen Männergruppen, wo wir wirklich mit Männern tief einsteigen in diese Themen, versuchen rauszukriegen, wo drückt der Schuh, was sind die Sorgen der Männer und wie kommen wir da raus, was sind die Best Practices für Verbündete, für Allies. Ansonsten bin ich auch Vater einer 3-jährigen Tochter. Meine Frau und ich erwarten auch weiteren Nachwuchs im Herbst. Also wir haben auch eine wachsende Familie und das Thema Sorgearbeit beschäftigt mich sehr. Das ist, glaube ich, sowohl für meine Arbeit als auch im Privaten merke ich, dass Sorgearbeit wahrscheinlich der Schlüssel ist, um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Na, das sind meine Themen. Dazu schreibe ich, dazu spreche ich, dazu biete ich Trainings an und gehe auch gerne in Podcasts wie den schönen hier von dir, Isabel. Von daher, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, danke schön. Danke für deine Intro. Vincent, du hast ja selbst Elternzeit genommen bei eurem ersten Kind und ich habe mich gefragt, wie hat denn überhaupt dein Umfeld auf diese Entscheidung reagiert? Vielleicht insbesondere auch die Väter in deinem Umfeld?
Gute Frage. Also ich glaube, ich würde sagen, ich habe es verhältnismäßig mit einem leichten Umfeld zu tun, das da sehr offen für war. Ich bin selber mit einem Vater aufgewachsen, der selber viel Care-Arbeit, Sorgearbeit gemacht hat, viel Zeit mit mir und meiner Schwester verbracht hat. Meine Mutter ist viel gependelt beruflich. Er war bei uns zu Hause dann viele Tage die Woche. Und also von daher, ich glaube, auch für mich das Gefühl, dass Väter viel Zeit mit Kindern verbringen, war mir nie ganz fremd. Ich habe dann 10 Monate Elternzeit genommen bei unserer ersten Tochter. Wie gesagt, ich habe das im Intro schon angedeutet, ich habe eine eigene Firma gegründet mit meinem Mitgesellschafter. Das heißt, ich hatte jetzt keinen unmittelbaren Chef, den ich davon überzeugen musste. Ich habe das mit meinem Mitgesellschafter besprochen, der hat das sehr unterstützt. Von daher gab es jetzt in meinem beruflichen Umfeld direkt keine Probleme oder keine Reibungspunkte, wie das ja Männer manchmal beschreiben. Ich glaube teilweise, ist die Angst auch generell größer als das tatsächliche Problem. Darüber können wir gleich nochmal reden. Ja. Aber ich hatte es zumindest mit keinem Problem zu tun. In meinem Umfeld kenne ich auch mehrere Väter, die selber viel Elternzeit genommen haben, die selber auch viel Sorgearbeit leisten, die das sehr egalitär mit ihren Partnerinnen durchführen. Und gleichzeitig natürlich kriegt man als Mann, wenn man 10 Monate Elternzeit nimmt, irgendwo Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich glaube, es ist einfach so. Die Kinderärztin, die dann irgendwie was sagt, oh, für einen Vater machen sie das aber gut oder auf dem Spielplatz oder auch unter Bekannten, die sagen, oh, das ist ja hier ungewöhnlich und so weiter. Also das glaube ich, merken einige Männer, die Elternzeit nehmen, man kriegt dafür auf eine gewisse Weise Applaus. Das ist einerseits vielleicht nicht schlecht, weil ich glaube, es auch wichtig ist, Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass Männer Elternzeit und Sorgearbeit gut machen können, dass es denen Spaß macht, dass es auch was Männliches ist, Elternzeit zu nehmen und Sorgearbeit zu leisten. Auf der anderen Seite störe ich mich daran schon ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, und nicht das Gefühl, es ist eine Tatsache, dass Frauen bei weitem Abstand die meiste Sorgearbeit in unserer Gesellschaft leisten und Frauen kriegen dafür keinen Applaus. Wenn Frauen die 14 Monate Elternzeit nehmen, und das ist der deutsche Durchschnitt, dann kräht kein Hahn. Das finde ich manchmal schade. Ich nenne das manchmal ist ja die patriarchale Dividende von Raven Connell, die drückt sich eben auch in der Elternzeit aus. Also selbst da haben Männer wieder ein Privileg oder einen Statusvorteil. Den habe ich auch festgestellt, auch im Vergleich zu meiner Frau, einfach wie wir teilweise auch unterschiedlich einfach betrachtet werden. Es fühlt sich nicht gerecht an. Ich glaube, deswegen müssen auch gerade wir Männer da echt was tun. Es muss normal werden, dass Männer 6, 7, 8 Monate Elternzeit nehmen. Ja. Und dass es einfach dazugehört. Und dass es man eher schief angeguckt wird, wenn der Mann eben keine Elternzeit nimmt. Das ist eher, wenn man Kinder hat, dann gehört Elternzeit dazu und Teilzeit und Sorgearbeit. Und das ist Teil unserer Arbeit, dass wir auch gerne mit Männern arbeiten, dazu sprechen, wie können wir das normalisieren und wie können wir das vor allem auch männlich konnotieren, dass Elternzeit eine richtig männliche Aufgabe ist, dass man starker, cooler Mann sein kann und Windeln machen kann und auf den Spielplatz gehen kann und um 3 oder 4 das Büro verlassen, um die Kinder aus der Kita abzuholen. Und ich glaube, darüber müssen wir als Männer mehr reden.
Absolut. Glaubst du denn, dass das grundsätzlich auch ein Thema der Sozialisation ist? Weil du hast gerade davon gesprochen, dass du einen Vater als Vorbild hattest, der im Prinzip genauso war. Entsprechend kann ich mir vorstellen, dass es für dich ja ganz normal ist, heute das auch zu tun, weil du das gar nicht anders kennst. Nun gibt es ja aber auch Väter und Männer, die eben andere Vaterrollen hatten, beispielsweise jene, die nie zu Hause waren, ständig unterwegs und waren und gearbeitet haben und entsprechend das eher befremdlich finden und zudem dann merken, dass wenn sie in der Öffentlichkeit mit ihren Kindern gezeigt werden, eben Sprüche von Fremden bekommen wie das machen sie aber gut, wie sie das Kind da eincremen. Das oder wieso sind sie denn schon wieder mit dem Kind unterwegs und nicht die Mutter? Wo ist denn die Mutter? So solche Sprüche, ne? Mhm. Also woran, was ist so der größte Trigger, dass Väter glauben, sie können oder sollten es nicht tun? Und glaubst du, dass das ein Sozialisationsthema ist?
Ich glaube, es ist ein, ich will nicht sagen reines Sozialisationsthema, aber ich glaube, das ist einer der größten Punkte. Wir sehen das in Umfragen, wir sehen das bei den Männern, die Elternzeit machen, die sind nicht die schlechteren Elternteile. Also Männer können sehr gut Sorgearbeit leisten, Männer können sehr fürsorglich sein. Es gibt ja auch sogar, so, ich kenne mich jetzt nicht so genau damit aus, aber so fast schon medizinische Untersuchungen, die zeigen, Männer, die mehr Sorgearbeit machen, da verändert sich auch der Hormonspiegel zum Teil, da kommen dann auch sehr fürsorgliche Tendenzen so raus. Also die Übung macht den Meister, nicht das Geschlecht oder die Meisterin. Und deswegen halte ich nichts davon, dass Männer, es gibt ja auch dieses Vorteil, Männer sind keine guten Elternteile und sowas, das ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, es hat wirklich mit sozialen oder kulturellen Rollenbildern zu tun, einfach mit dem, wie wir aufwachsen. Ich glaube, die Väter spielen eine sehr große Rolle darin. Und ich glaube, du hast genau recht, weil ich habe das mit meinem Vater gesehen, für mich war das keine, also es wurde zumindest nie in Frage gestellt, dass man Mann sein kann und Sorgearbeit leisten. Und ich glaube, für Männer, die das nicht sehen, das ist gar nicht um deren Schuld, aber das ist einfach großer gedanklicher Sprung zu sagen, mein Vater hat das ganz anders gemacht und jetzt wird von mir erwartet, dass ich hier plötzlich Sorgearbeit mache. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich will damit Männer nicht entschuldigen, weil ich glaube, selbst die Männer mit sehr tradierten Rollenbildern zu Hause als bei ihren Eltern müssen da irgendwie sich an die eigene Nase fassen und schauen, wie kann ich heute im 21. Jahrhundert meine Partner und also wie können wir das paritätisch aufteilen? Mhm. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir Vorbilder haben. Und wenn es nicht der eigene Vater ist, dann brauchen wir diese Vorbilder woanders. Das können Chefs in der Firma sein, das können Männer sein, die öffentlich sichtbar sind bei dem Thema. Da gibt es ja zum Glück immer ein paar mehr. Also es ist ja auch so Vätergeschichten und sowas, da gibt es ja auch mehr von auf LinkedIn. Da gibt es Blogs, da gibt es Vereine, was weiß ich. Und das ist auch, glaube ich, echt sehr gut. Aber wir brauchen diese Vorbilder. Wir sehen das bei Männern, die Angst haben, nach Elternzeit zu fragen, die haben Angst vor dem Chef, die trauen sich nicht, die haben das Gefühl, da findet ein Männlichkeitsverlust statt. Wenn man Umfragen trauen darf, sagen rund 1/3 der deutschen Männer, dass es unmännlich ist, Sorgearbeit zu leisten für einen Mann. Also da ist großer Bedarf, irgendwie das auch noch richtig anzupacken. Aber es braucht Vorbilder, es braucht Männer, die das positiv konnotieren, die das vorleben. Und ich glaube, deswegen reden wir und arbeiten gerne mit männlichen Chefs in Firmen, weil ich glaube, die haben möglicherweise eine der größten Stellschrauben. Wenn der harte männliche Alpha-Chef, sage ich mal, wenn der sagt, Elternzeit ist eine coole Sache und ich erwarte von den Männern in meinem Team, dass sie auch Elternzeit nehmen, dann ändert das Kultur. Und dann sind die jüngeren Männer plötzlich, die wollen vielleicht Elternzeit nehmen, trauen sich aber nicht. Und wie gesagt, Umfragen zeigen uns, ungefähr die Hälfte der Männer möchte das eigentlich paritätisch aufteilen, tut es aber in der Praxis nicht. Das heißt, irgendwo dazwischen hängt was schief. Und ich glaube, die Firma spielt da eine große Rolle. Und wenn der männliche Chef sagt, Elternzeit ist cool, Teilzeit ist cool, ich unterstütze euch, dann wäre schon viel gewonnen.
Absolut. Was merkst du denn in der Erfahrung und auch in deiner Arbeit, in deiner täglichen Arbeit mit Unternehmen und auch mit CEOs, Vorständen, wem auch immer, wie da so das Mindset sich entwickelt hat oder auch entwickelt? Also sind die immer noch sehr eher konservativ und stehen nicht dazu? Oder hast du schon das Gefühl, dass auch dort wirklich bei den konservativeren, älteren, weißen Männern, lass uns sie mal einfach so benennen, ein Wandel im Kopf stattfindet?
Also ich glaube, man muss leider ehrlich sagen, der Wandel ist sehr langsam. Und ich mag Elternzeit, also wirklich die, wenn man sich genau anschaut, wie viele Monate Elternzeit nimmt ein Vater oder auch was ist die Teilzeitquote unter Vätern in der Firma. Ich mag diese Zahlen sehr gerne, weil die wirklich, das ist ein guter Indikator dafür, wie ernst es die Firma mit Geschlechtergerechtigkeit meint. Weil aktuell schreiben sich alle Firmen irgendwie auf die Website, wir mögen Diversität, wir mögen Geschlechtergerechtigkeit, wir fördern moderne Vereinbarkeit und so weiter und so fort. Und in der Praxis leben sie es meistens trotzdem nicht.
Ja.
Und deswegen ist Elternzeit so ein toller, das heißt toller, aber so ein sehr klar messbarer und sehr sichtbarer Indikator, wie ernst es eine Firma meint, weil zu uns kommen Firmen, die sagen, hey, wir sind schon voll gut dabei, wir machen diese ganzen Sachen. Und dann fragen wir, okay, was ist irgendwie, wie viele Monate nehmen die Väter bei euch Elternzeit und was ist die Teilzeitquote unter Männern? Und dann ist man in der Regel wieder beim deutschen Durchschnitt, das sind die 2-3 Monate Elternzeit und die 6, 7, 8, 9% Teilzeit unter Männern. Und solange sozusagen eine Firma, also es ist halt einfach ein interessanter Punkt, ne, weil man kann viel darüber reden, aber Sorgearbeit ist eine Sache, die macht man oder man macht sie nicht. Man kann da nicht so einen neutralen Grund einnehmen.
Ja.
Und die meisten Männer machen es nach wie vor nicht. Und da tut sich auch nur leider sehr langsam was. Ich glaube auch, weil Firmen immer denken, das ist eine Privatangelegenheit, in die sie sich nicht einzumischen haben, da völlig unterschätzen, wie das alles zusammenhängt, wie natürlich auch die Sorgearbeitsbelastung für Frauen damit zusammenhängt, dass Frauen weniger in Führung aufsteigen können oder wollen. Allein schon, wenn wir uns anschauen, wie viele Frauen in Teilzeit arbeiten. Großer Grund dafür ist ja die familiäre Verpflichtung.
Wie viele Frauen in Altersarmut leiden, ne? Pension Gap und so weiter. Also
ja, also von daher, das ist nicht eine private Frage. Die hängt ganz eng mit irgendwie mit dem Wirtschaftssektor zusammen, auch mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich glaube, das haben viele Firmen, viele männliche Führungskräfte noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht noch zu deiner Frage, auch die wirklich älteren weißen deutschen Männer. Vielleicht noch eine Beobachtung, die ganz interessant ist, die wir häufiger machen, wenn wir in reinen Männergruppen arbeiten. Ist es nicht immer so, es gibt manchmal diese Tendenz, dass die Männer irgendwie 50 plus, die teilweise dann auch schon Kinder haben, die dann 20 sind oder im Studium und so weiter. Und gerade wenn die Töchter haben, sind die plötzlich dem Thema offener gegenüber als einige der jüngeren Männer. Also es ist ganz interessant. Es gibt ja auch dieses Phänomen, Männer mit Töchtern, denen fallen plötzlich die Schuppen von den Augen, die merken, boah, ja. Sexismus ist noch so ein Ding. Aber wir hören das häufiger von diesen Männern, die sind dann in hohen Führungspositionen und erzählen dann von ihrer Tochter, die sie wirklich sensibilisiert. Und die Tochter hält ihnen den Spiegel vor, erzählt, welche sexistischen Erfahrungen sie im Studium macht oder als Berufseinsteigerin. Und plötzlich sind diese Männer dem Thema offener gegenüber als einige Männer in ihren 20er Jahren. Ich will es nicht verallgemeinern, sozusagen, das kann man jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber diese Beobachtung fanden wir sehr interessant, weil ich glaube, viele Leute denken irgendwie, die neue Generation ist so feministisch und das wächst sich alles raus und so. Das stimmt nicht so ganz. Manchmal ist es sogar fast andersrum, dass in einigen Firmen die älteren Männer offener sind, auch teilweise der Frauenquote und solchen Geschichten gegenüber, als die Jüngeren, die sich gerade auch ihren eigenen Karrierechancen noch mehr bedroht fühlen. Von daher ist es nicht ganz so, es ist ein bisschen ambivalent und nicht ganz so klar festzulegen, wo die größte Unterstützung und auch der größte Widerstand zu finden ist.
Und Vincent, was wäre denn deiner Meinung nach so konkrete Maßnahmen, die Organisationen gehen müssten, um dieses Thema zu unterstützen, um für Male Allyship zu werben, um für Sorgearbeit bei Vätern zu werben, um für Elternzeit zu werben? Hast du da so ein paar Beispiele aus der Praxis?
Also es ist wirklich sehr einfach. Ich glaube, der erste wichtigste Schritt ist, ins Gespräch zu kommen und ein ehrliches Gespräch, auch ein authentisches Gespräch zu führen. Wir fragen regelmäßig Frauen in Unternehmen, auch in verschiedenen Ländern, was sie sich am meisten von Männern wünschen würden. Also was ist die eine Sache, die sie sich von Männern als Verbündete wünschen? Und die häufigste Antwort ist, hört uns zu. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil ich glaube, wir als Männer hätten wir eine komplexere Antwort erwartet irgendwie. Wir möchten die Regelung oder die Quote oder irgendwas. Und das hört man manchmal auch, weil es ist wirklich, in den meisten Fällen ist der große Wunsch vieler Frauen, danach zugehört zu werden. Anerkannt auch geglaubt, dass ihnen geglaubt wird. Und das zeigt uns ja, dass wir einfach, scheinweise fühlen wir diese Gespräche noch nicht richtig. Und wir Männer scheinen nicht genug zuzuhören, nicht genug Frauen ernst zu nehmen, ihnen nicht genug zu glauben. Was wir machen und was, glaube ich, effektiv ist, ist wirklich in Firmen reinzugehen, Gesprächsrunden anzubieten, die vertraulich sind, die auch ein bisschen in einem abgeschlossenen Rahmen stattfinden. Das machen wir mit Männern, als auch mit gemischten Gruppen, also Männer und Frauen oder auch queere Menschen. Und wo wir wirklich diese Themen angehen, also mit Teilnehmenden wirklich daran arbeiten, was ist Sexismus, wie fühlt sich das an, was ist Alltagssexismus, welche Art von Sexismus passiert auch bei mir im eigenen Haus, nicht nur allgemeine Statistiken irgendwie deutschlandweit, sondern wirklich diese konkrete Firma. Da sammeln wir teilweise vorher auch Anekdoten anonymisiert ein und so weiter, konfrontieren damit gerade auch die männlichen Teilnehmer. Und das ist hocheffektiv, weil aus unserer Sicht nach das ist das Hauptproblem, nicht, dass Männer bewusst sexistisch sind, die gibt's auch, das ist aber zum Glück die Minderheit, sondern die meisten Männer sind unbewusst sexistisch. Das heißt, die verstehen das Problem einfach teilweise gar nicht, weil sie es selber nicht erleben. Und ich kann das als eigener Mann bestätigen. Ich bin ein weißer deutscher Kerl. Ich wurde in meinem Leben eigentlich noch nie diskriminiert. Das heißt, eine Diskriminierungserfahrung ist für mich keine eigene Erfahrung. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Das ist, wenn ich mich in das Thema reinarbeite, muss ich das über Dritte machen. Das heißt, ich muss mit Frauen oder queeren Menschen sprechen oder auch nicht weißen Menschen, wenn es um Rassismus geht oder und so weiter. Und von denen lernen, wie sich Diskriminierung anfühlt. Und das ist, das ist Arbeit, sich da wirklich reinzufühlen. Und das bedeutet ja auch anzuerkennen, dass ich mich selber sexistisch verhalten habe, vielleicht rassistisch verhalten habe, irgendwie diskriminierend war, ohne es zu wissen. Und das ist auch schmerzhaft, sich da auf diesen Weg zu machen. Aber er hilft wirklich. Wir merken, Menschen haben eine natürliche Tendenz für Empathie und für Mitgefühl. Und wir wollen nicht, dass andere Menschen diskriminiert werden. Das ist zumindest die meisten von uns nicht, würde ich sagen. Und wenn wir das aktivieren können, und das passiert teilweise in unseren Gesprächsrunden, gerade auch in gemischten Gruppen, dass zwischen den Männern und den Frauen oder den queeren Menschen, die, falls sie dabei sind, sich auch wirklich eine neue Dynamik entwickelt, dass teilweise die Frauen sehr ehrlich sind, wirklich sehr authentisch auch erzählen, wie sich Sexismus anfühlt, wie sich das anfühlt, unterbrochen zu werden, vielleicht schlimmere Sachen, vielleicht angefasst zu werden, sexistische Witze im Meeting, all die ganzen Sachen, die Männer, glaube ich, völlig unterschätzen. Und plötzlich sitzt da die Kollegin, erzählt mal ganz ehrlich, und den Männern fällt so ein bisschen, dann fallen da die Schuppen von den Augen. Und da ist dann echt, also man merkt richtig so ein Aha-Moment, dass viele Männer das nicht vorher verstanden haben und plötzlich merken, oh, Sexismus ist eine größere Sache, als ich dachte. Und vielleicht kann ich auch Teil von Lösung sein. Und von daher Gesprächsrunden strukturiert, vertraulich, regelmäßig, in der sich Männer untereinander, das muss besonders gut moderiert werden, aber auch gemischte Gruppen wirklich austauschen können. Und Firmen machen das ganz selten. Also was Firmen viel machen, ist, sich Sachen auf eine Website schreiben und teilweise werden ja schon Trainings durchgeführt, so Anti-Bias-Trainings und so. Das ist auch gut. Das ist, glaube ich, ein richtiger Start. Aber aus meiner Sicht nach muss man irgendwann die Mitarbeitenden auch ins Gespräch miteinander bringen, weil wir lernen nur voneinander. Männer erleben keinen Sexismus. Das heißt, wirklich verstehen, was das bedeutet, können sie es wahrscheinlich gar nicht, aber sich dem annähern können sie nur, indem sie das von Frauen lernen, die nahestehen. Das können Verwandte sein, die Mutter, die Schwester, die Ehefrau, auch die Tochter, wie ich es gesagt habe. Aber es können eben auch Kolleginnen sein. Und diese Gespräche finden viel zu selten statt. Und wenn sie stattfinden, merken wir, gerade bei den Männern, da findet ein Perspektivwechsel statt. Und das ist der erste Schritt.
Ich finde es total spannend, was du sagst, weil ich mich damit im Alltag und auch in meiner Arbeit ja täglich beschäftige. Und ich habe einen systemischen Background, also bin systemische Personal- und Business Coachin, habe in diesem Zusammenhang natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen dazu sprechen können. Und was ich immer wieder merke, ist, dass dieses Thema viel größer ist, als wir eigentlich glauben. Denn wenn du zum Beispiel sagst, dass Frauen sagen, hört uns zu, dann fängt es ja schon dabei an, dass ein Mann, der nicht zuhören möchte beispielsweise oder der so sozialisiert ist oder eine solche Prägung mitgegeben bekommen hat, dass er eben sexistisch sich verhält, dass er patriarchalische Strukturen in sich trägt, dass er eben glaubt, dass er als Mann ja besser dasteht als eine Frau, wird sich wahrscheinlich nicht darauf einlassen, einer Frau zuzuhören, weil er per se glaubt, eine Frau ist weniger wert. Bedeutet, du musst ja eigentlich bei Menschen bewegen, dass sie bereit sind, sich zu reflektieren. Also, dass sie anfangen, bei sich selbst zu gucken, was sie eventuell falsch oder auch richtig machen und wieso das so ist. Und dieser Schritt der Reflexion, den finde ich ganz, ganz schwierig bei Menschen rauszuholen, die einfach eine gewisse Prägung erfahren haben oder eben überhaupt nicht bereit dazu sind, sich zu reflektieren. Und da kommt noch ein nächster Punkt ins Spiel. Reflexion hat ja auch ganz oft dann was mit Mut und Veränderungswillen oder auch Veränderungsbereitschaft zu tun. Und auch das kann schmerzhaft sein, ne? Und alle Sachen, die schmerzhaft sind, stoßen wir in der Regel auch von uns weg. Ist auch so ein natürlicher menschlicher Mechanismus. Wie stehst du dazu? Also wie können wir denn Menschen bewegen, sich zu reflektieren und vielleicht auch mal eine andere Perspektive einzunehmen, unabhängig von dem wir glauben, dass es unsere Realität ist und richtig ist?
Super gute Frage. Also erstmal auch, was du gerade gesagt hast, genau. Es gibt Männer, die einfach das Gefühl haben, Frauen sind nicht ganz so viel wert, verdienen keine Gleichberechtigung, die gibt's wirklich. Wenn man das in Zahlen packen müsste, würde man da ungefähr bei diesem rund ein Drittel landen, das ich eben schon mal erwähnt habe. Da gibt's ja einige Untersuchungen, die das bestätigen. Irgendwie ein Drittel der jungen Männer sagt irgendwie, häusliche Gewalt ist akzeptabel in einigen Fällen. Es gibt Männer, die halt, ein Drittel der Männer sagt, irgendwie Feminismus ist Quatsch und überzogen. Ein Drittel der Männer sagt, Männer, die Sorgearbeit leisten, sind unmännlich. Ein Drittel der Männer sagt, Frauen in der Politik machen sich lächerlich. Also man ist immer wieder bei diesem ein Drittel. Das ist eine relativ stabile Zahl. Und ich würde einfach mal ganz praktisch sagen, mit diesem ein Drittel kommt man erstmal nicht so weit. Das ist also, das sind teilweise tief sexistische Einstellungen, die da vorherrschen, lange geprägt, teilweise auch durchs gesamte kulturelle oder soziale Umfeld oder einen großen Teil davon. Mhm. Ich glaube, unsere Zielgruppe sind wirklich die anderen zwei Drittel. Und die sind nämlich besonders interessant, weil die sind aktuell auch großteils keine effektiven Verbündeten, aber sie sind eben auch nicht beinharte Sexisten. Mhm. Ich hatte es am Anfang gesagt, für uns sind das diese unbewussten Sexisten. Und ich glaube, mit denen kann man arbeiten. Und der Schlüssel ist diese, wir nennen das die persönliche Verbindung zum Problem. Dass du wirklich Männern, in diesem Fall, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sprechen, Männer müssen verstehen, dass Sexismus nicht nur weit weg passiert, anderen Leuten, in anderen sozialen Milieus, in anderen Ländern, in anderen Firmen, sondern dass es unmittelbar die Frauen betrifft, die ihnen sehr nahe stehen. Mhm. Und am einfachsten funktioniert es über Frauen in der eigenen Familie, aber es funktioniert auch über Kolleginnen. Und deswegen sind diese Gespräche so wichtig. Und teilweise, was wir Männern wirklich sagen, ist, ein Tipp, geh mal nach Hause oder geh zu einer Frau, mit der du dich gut verstehst, mit der du eine enge Verbindung hast, wo ihr euch gegenseitig vertraut, und frag sie mal, welche Erfahrungen diese Frau mit Sexismus gemacht hat und wie du helfen kannst. Und dann hör einfach zu, bewerte nicht, ordne nicht ein, versuch nicht zu lösen, sondern hör einfach mal zu. Mhm, wir sagen auch, dass, das muss ich dazu sagen, wir sagen denen auch, dass keine Frau ihnen eine Antwort schuldet. Das heißt, wenn die Frau nicht über diese Sachen reden will, muss das vollkommen akzeptabel sein. Bei Frauen, wir dürfen auch nicht Frauen jetzt wieder die Aufgabe auferlegen, alle Männer zu erziehen. Das ist, glaube ich, auch nicht, wo wir hinwollen. Aber wenn Frauen darüber reden wollen, umso besser, weil ich glaube, es gibt keine bessere Lehrerin sozusagen als wirklich die Frau im eigenen Leben. Ich habe das meiste von meiner Mutter und meiner Frau gelernt, indem ich aktiv auch nachgefragt habe und auch wissen wollte, wie fühlt sich das an. Und die haben mir Sachen erzählt, die sie mir teilweise vielleicht nicht erzählt hätten, hätte ich nicht nachgefragt. Einfach weil ich glaube, für viele Frauen Alltagssexismus so häufig ist, dass man gar nicht die Energie hat, jedes Mal drüber zu reden. Einfach jedes Mal nach Hause zu kommen und sagen, hey, ich wurde schon wieder doof angeguckt oder der Typ ist mir nachgelaufen oder was weiß ich. Aber wenn ich als Mann nachfrage, bekomme ich erstaunliche und teilweise erschreckende Sachen zu hören. Und die haben mich halt sehr sensibilisiert. Und meine große Motivation kam ursprünglich von meiner Mutter, die eine Universitätsprofessorin ist, die sich an der Uni schlimme Sachen anhören musste, dass sie nicht dahin gehört, dass sie nicht intelligent ist, dass sie nach Hause zu ihren Kindern gehört. Und das hat bei mir, das ist, glaube ich, sehr ähnlich in deiner Arbeit, du hast so ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden oder auch Bedürfnis. Und das hat sich für mich immer falsch angefühlt, dass meine tolle Mutter, die so schlau und stark ist, dass der immer unterstellt wird von irgendwelchen Kerlen, dass sie das nicht könne, diese Arbeit. Mhm. Das war für mich der Auslöser. Und dann später habe ich viel mit meiner Freundin, der jetzigen Frau, darüber gesprochen. Und das sehen wir bei vielen Männern. Und es gibt teilweise Männer, mit denen wir reden, denen geben wir diesen Tipp, rede mit einer Frau, der du vertraust, mal ganz ehrlich. Und die kommen dann wieder und sagen, boah, ich hatte keine Ahnung. Ja. Also da findet so ein Moment statt, und das ist erstaunlich, das findet selbst teilweise in Paarbeziehungen statt, die seit Jahren zusammen waren, die über diese Themen trotzdem nicht reden. Und das heißt nicht, dass sie sich nicht vertrauen. Ich glaube, reden Männer und Frauen auch so ein bisschen aneinander vorbei. Ich glaube, Frauen erleben Sexismus so häufig, das fühlt sich fast schon auf eine schlechte Weise normal an. Mhm. Und ich glaube, einige Frauen, ich kann nicht für Frauen reden, aber zumindest was ich so bisher gesehen habe, gehen auch davon aus, dass Männer das mehr sehen würden, was an Sexismus passiert. Und dass es sie nicht interessiert. Ich glaube, die Realität ist aber ein bisschen anders, dass Männer das gar nicht sehen. Und das ist, glaube ich, deswegen reden wir einander vorbei. Weil Frauen denken, Männer sehen das, aber die haben keine Lust, das zu machen. Und Männer denken, es gibt gar kein Problem und machen deshalb nichts. Und man kann sich verallgemeinern, es gibt natürlich auch alles dazwischen. Aber in der Tendenz, glaube ich, reden wir auch in Paarbeziehungen untereinander, unter Frauen und Männern, häufig bei dem Thema aneinander vorbei, weil wir einfach so unterschiedliche Erfahrungshorizonte haben. Mhm. Und deswegen diese persönliche Verbindung zum Problem als Mann zu verstehen, Sexismus ist strukturell, das sind keine bedauernswerten Einzelfälle, das passiert fast jeder Frau, regelmäßig teilweise, es passiert im Privatleben, es passiert auf der Straße, es passiert am Arbeitsplatz, es passiert im Geldverdienen, es passiert in der Politik, überall. Und das zu verstehen, dass das eben auch meine Schwester betrifft, auch meine Freundin, auch meine Mutter, auch meine geschätzte Kollegin, das ist aus unserer Sicht nach der effektivste Hebel, um aus Männern Verbündete zu machen. Ja. Weil Männer sind auch Menschen. Männer wollen nicht, dass Menschen, die ihnen nahestehen, leiden, dass sie diskriminiert werden. Das fühlt sich auch für uns Männer nicht gut an. Aber wir müssen es erst überhaupt mal lernen. Das ist dieses Lernen, dieses Bewusstmachen des Problems, muss der erste Schritt sein.
Ich glaube tatsächlich, also dass man das wahrscheinlich auch nicht pauschalisieren kann. Ich kann, also mir fallen jetzt direkt schon ein paar Männer ein, die ich sag's jetzt mal ganz hart, auch über Leichen gehen würden. Aber genau, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger und guter Impuls von dir, da mal in die eigenen Kreise zu horchen und sich da wirklich mal mit den Frauen auseinanderzusetzen, die einem nahestehen. Weil im Grundsatz gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall was bewirken kann und man sich damit dann viel eher identifizieren kann, als wenn man immer an der Oberfläche von irgendwelchen Frauen spricht, mit denen man sich eben nicht identifiziert. Und die man im Zweifel ja vielleicht auch sogar einfach abwertet, ne? Jetzt sprechen wir, wenn wir von Care-Arbeit sprechen, sehr oft von unsichtbarer Arbeit. Und ich habe mich gefragt, wie gelingt es uns in unserer Gesellschaft, die unsichtbare Arbeit zu wertschätzen und vor allem auch nicht nur an einen monetären Wert zu binden oder auf einen monetären Wert zu reduzieren?
Super Frage und ich glaube, eine entscheidende Frage, weil Care-Arbeit ist, ich glaube, das müssen gerade wir Männer uns auch wirklich nochmal vor Augen führen. Care-Arbeit ist wirklich das Fundament unserer Gesellschaft. Wenn Care-Arbeit nicht geleistet werden würde, würde das gesamte Land innerhalb von 24 Stunden zusammenbrechen. Einfach, weil es würde gar nichts funktionieren. Ja. Kinder würden nicht in die Schule geholt werden, ältere Leute würden nicht gepflegt werden, es würde nichts gekocht werden, nichts sauber gemacht werden. Also es würde hier nach ein paar Stunden aussehen wie eine Kriegszone so ungefähr. Also ganz ehrlich, von daher, ich glaube, Care-Arbeit wird von Männern gerade so ein bisschen als irgendwie kleines Hobby abgetan, wo Frauen ein bisschen kochen und ein bisschen einkaufen und dann ist gut. Aber wenn man sich überlegt, was das wirklich auch für eine Volkswirtschaft bedeutet, für ein Land, auch einfach für einen sozialen Zusammenhalt, ist das, ich würde sagen, die wichtigste Arbeit, die man im Land machen kann. Und das wird halt so nicht anerkannt, da hast du total recht. Das wird weder bezahlt in den meisten Fällen, noch irgendwie auch mit Respekt anerkannt oder mit einfach gewürdigt. Ich glaube, der einfachste Weg, das zu ändern, wäre, indem Männer mehr Care-Arbeit machen. Da gibt es ja auch der französische Soziologe Pierre Bourdieu, der auch in einem seiner letzten Bücher die männliche Herrschaft sich da, er sagt es nicht, dass er Feminist ist, aber ich finde, er hat sich da so ein bisschen geoutet. Der spricht ja darüber, dass zum Beispiel, dass wir das schon beobachten können, dass die Sektoren, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, die werden schlechter bezahlt und die werden nicht gewürdigt. Und sobald Männer in diesen Sektoren mehr auftauchen, geht die Bezahlung hoch und die Anerkennung hoch. Das ist schade, aber wir leben aktuell noch in einem Patriarchat und sobald mehr Männer vor Ort sind, gibt es mehr Aufmerksamkeit. Das sehen wir auch in der Elternzeit. Ne? Wenn irgendein männlicher Bürgermeister in der Elternzeit geht für 3 Monate, gibt es dazu gleich einen Artikel. Wenn das eine Frau macht, gibt es dazu gar nichts. Ja. Also es ist ja dieses, Männer kriegen Aufmerksamkeit für Sachen. Dass das nicht immer richtig ist, glaube ich, ist klar. Und gleichzeitig müssen wir das vielleicht auch ein bisschen nutzen. Das heißt, wenn Männer 50% Sorgearbeit machen würden, dann würde die deutlich besser bezahlt werden, dann würde deutlich mehr Systeme drumherum, Firmen entwickelt werden, Firmen würden, ich meine, wenn das plötzlich eine männliche Aufgabe wäre, Firmen würden innerhalb von Wochen sich komplett umstellen und Tandemmodelle machen und Teilzeitoptionen. Ja. Solange es eben nur bei Frauen liegt, ist es für Firmen einfach zu sagen, geht nicht und passt nicht und klappt nicht mit unserem Wirtschaftsmodell. Sobald Männer plötzlich involviert wären, würde sich Sachen ganz schnell ändern. Daher, deswegen sagen wir auch zu Männern, wenn du wirklich effektiver Verbündeter sein willst, dann ist der, neben dem Zuhören, was wir gerade besprochen haben, ist der größte tatsächlich praktische Hebel, den du machen kannst, ist Sorgearbeit zu leisten. Ja. Und zwar regelmäßig und nicht, um deiner Frau einen Gefallen zu tun, sondern weil du wirklich verstehst, dass es eine männliche Aufgabe ist oder eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir alle zu lösen oder an der wir uns alle zu beteiligen haben. Und vielleicht der andere Punkt noch, ich möchte manchmal auch ein bisschen weg von diesem, es ist nur Arbeit. Sorgearbeit ist mega viel Arbeit. Und gleichzeitig ist Zeit mit Kindern eben auch eine ganz besondere Zeit, gerade wenn man sich die Sorgearbeit am Kind auch anschaut. Und wir sehen das häufig bei älteren Männern, die das sehr bereuen, später im Leben nicht genug Zeit mit ihrem Nachwuchs verbracht zu haben, als sie klein waren.
Das ist traurig.
Die halt sagen, es ist tragisch. Und dann hast du Männer, die sind 70, die haben ihr Leben in irgendeine Firma gesteckt. Mittlerweile macht die Firma auch was anderes oder die sind da raus und niemand sozusagen, das ist abgeschlossen. Die Kinder gibt's noch, aber die haben mittlerweile auch eine eigene Familie, sind irgendwie 30 oder irgendwas. Und dann merken die Männer, ich habe mein Leben eigentlich falsch priorisiert und das ist tragisch. Und das tut mir ehrlich gesagt für Männer auch richtig leid, dass einfach, die leiden ja auch unter so einem Gesellschaftsmodell, Alleinernährer und Geld verdienen und aufopfern und von morgens bis abends im Büro und viel Geld machen und so weiter. Das ist ja auch für Männer nicht gesund und nicht schön und kann teilweise zu tiefem Frust, wenn nicht sogar Trauma am Ende des Lebens führen. Von daher ist es, glaube ich, auch wichtig, darüber zu reden, dass Zeit mit Kindern sehr besonders ist. Eine sehr schöne Sache auch. Es ist Arbeit, aber eben auch, Leute haben Kinder, weil es eben auch eine der tollsten Sachen ist, die man haben kann. Ne? Und einfach die Erfahrung als Familie, Sachen zu machen, auf einfach auch im Kinderzimmer zu spielen, Bücher zu lesen, Sachen zu entdecken. Ich meine, das sind ja zutiefst menschliche Erfahrungen. Und vielleicht eine interessante Sache dazu. es gibt Umfragen, wenn Männer Elternzeit nehmen und vor allem längere Elternzeit, also länger als 2 Monate, die allerwenigsten bereuen das. Und das muss man sich auch, glaube ich, einfach ganz stark vor Augen führen, dass diese Angst vor der Elternzeit, vor Karriereverlust, vor Jobverlust, vor Männlichkeitsverlust, vor Geldverlust, was weiß ich, die Angst ist in der Regel viel größer als die tatsächliche Realität. Mhm. Das ist Männer, die Elternzeit nehmen, über 90% von denen sagen, würde ich wieder machen, hat meine Beziehung zu meinen Kindern gestärkt, hat auch meine Beziehung zu meiner Partnerin gestärkt. Ich hatte keine beruflichen Nachteile, wieder erwarten und mach's beim nächsten Kind vermutlich wieder. Das heißt, wie gesagt, die Sorge, die Angst ist viel größer als die Realität. Und ich glaube, darüber müssen wir mehr reden, dass Sorgearbeit nicht nur so ein riesen Karrierekiller ist und so eine krass belastende Aufgabe. Das ist sie aktuell für Frauen, weil Frauen sie eben alleine leisten. Aber ich glaube, in einer Gesellschaft, in der wir das 50-50 aufteilen, in der wir Modelle haben, die das erlauben, muss es nicht so ein Karrierekiller sein und muss es auch nicht so krass belastend sein, wenn das wirklich fair aufgeteilt wird, gut, dann auch gut abgesichert wird durch irgendwie bessere Kinderbetreuungssysteme und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir können eine Gesellschaft bauen, in der das funktioniert und in der wir alle davon profitieren und dann nicht nur Arbeit da reinstecken, sondern auch richtig viel rausziehen und richtig viel das Gefühl haben, wir haben unsere Kinder kennengelernt, gerade in den ersten 5 Jahren. Das ist die Zeit, wo die Kinder noch viel zu Hause sind. Mhm. Und irgendwann haben die ihre eigenen Freundeskreise und machen ihre eigenen Dinge und so. Das ist auch alles super. Aber wenn man Zeit mit Kindern verbringen will, sind die ersten Jahre echt die besten dafür.
Ja, natürlich. Und alleine für die Bindung zwischen Vater und Kind und auch Mutter und Kind, ne? Was ich aber jetzt zum Beispiel auch gerade gedacht habe, ist, dass es ja ganz häufig noch immer so ist, dass Männer eben mehr Geld verdienen als Frauen, was dann eben auch dazu führt, dass die Männer sagen, ich kann nicht in Elternzeit gehen, weil dann würde uns ein wesentlicher Teil unseres Geldes im Monat und im Jahr fehlen. Wie stehst du dazu? Wie man das beheben kann, wissen wir jetzt schon, ne? Die Strukturen ändern, aber glaubst du, dass es eine lahme Ausrede ist oder siehst du, dass da tatsächlich auch ein Problem besteht, was eben im Zweifel daran hindern wird, dass wir als Väter sagen, wir übernehmen jetzt unseren Teil der Care-Arbeit und gehen in Elternzeit?
Ja, es ist der häufigste Grund, den Männer anführen. Ich glaube, in einigen Fällen ist es vermutlich berechtigt. Ich glaube, es gibt viele Konstellationen, wo der Mann deutlich mehr verdient als die Partnerin. Und da kann es finanziell schwierig sein für einen Mann, jetzt wirklich mehrere Monate rauszugehen. Ich muss aber schon sagen, in anderen Fällen und vielleicht in vielen Fällen, glaube ich, ist es auch ein bisschen eine vorgeschobene Ausrede. Das sage ich teilweise, weil ich die Umfragen kenne, die eben belegen, dass die meisten Männer nicht so große finanzielle oder Karrierenachteile im Nachhinein verzeichnen, als sie erwartet hätten. Also da ist, glaube ich, wie gesagt, die Sorge größer als die Realität. Und anders, jetzt einfach mal ganz praktisch, wenn wir wollen, dass sich unser System ändert, aber jeder Mann immer eine Ausrede findet, warum er nicht in Elternzeit geht, dann kommen wir nicht voran. Das heißt, oder vielleicht mal anders gesagt, die Vermächtnisstudie rund um Jutta Almdinger, letztes Jahr kam die wieder raus, da ging es ja auch viel um Rollenverständnis unter Männern und Frauen in Deutschland. Mhm. Und da war eine der Fragen ganz konkret irgendwie, was sind die Gründe dafür, weshalb sich nicht Männer mehr für die Familie engagieren? Und da ging, genau, Hauptgrund finanziell und dann irgendwie Druck vom Arbeitgeber, Druck von Kollegen und so weiter. Und dann haben aber immerhin 50% der Männer und 56% der Frauen angegeben, ein Grund dafür ist fehlender männlicher Mut. Mhm. Und das finde ich einfach super interessant, dass selbst die Hälfte der Männer sich selber attestieren, ihnen fehlt der Mut. So. Und ich glaube, da ist was dran.
Und ich finde das so krass, ne? Weil, also was wird denn von uns als Frauen dann erwartet? Ne? Okay. Also, weil wir müssen damit ja umgehen, dass wir in Teilzeit gehen oder gar nicht arbeiten, dass wir in der Zeit nicht in unsere Rente einzahlen, dass wir kein Gehalt verdienen, dass wir dann mit, wenn man jetzt auch mal so sich die Zeiten anschaut, wann Frauen heutzutage Kinder bekommen, es ist ja meistens eher so gegen 40, teilweise Mitte 40, dann steigen sie vielleicht mit 50 oder 48 wieder ein, und dann wird ihnen gesagt, jetzt bist du zu alt. Bedeutet, eigentlich haben Frauen nie wirklich die Möglichkeit zu arbeiten und Geld zu verdienen. Dann ist ja völlig klar, dass wir gesellschaftlich betrachtet überhaupt diese Wirtschaft gar nicht wirklich oben halten können, wenn wir davon ausgehen, dass wir 50% Frauen in dieser Gesellschaft haben und B, dass Frauen definitiv zum Großteil in Altersarmut landen werden. Ja. Also was für eine Unsicherheit, was für eine mentale Belastung, ne?
Ich glaube, du hast es genau richtig gesagt, weil diese Sorgen, die Männer haben, die haben ja Frauen auch, aber aus irgendwelchen Gründen machen Frauen die Arbeit dann trotzdem und nehmen trotzdem die Nachteile in Kauf. Es ist total unfair und es ist auch in dem Sinn, ich finde es, vielleicht klingt das jetzt zu hart, aber ich finde es von Männern auch, diese Sorgen vorzuschieben, teilweise egoistisch, weil Frauen haben die gleichen Sorgen. Und wenn sie sagen, ich kann nicht Elternzeit machen, weil ich irgendwie das mit der Firma nicht klappt, dann heißt das ja im Umkehrschluss, das sagen sie nicht, dann sagen sie aber, dann muss meine Frau das machen und dann hat die Nachteile in der Firma.
Genau.
Und, von daher,
genau. Und wir haben die gleichen Sorgen, du sagst es. Plus, wir liegen noch diesen Zwängen zugrunde, die uns antrainiert wurden. Also nämlich diesen Satz, es war schon immer so. Ne? Wir sagen immer, es war schon immer so. Es war halt so, dass Frauen das immer gemacht haben. Und dann wird immer gesagt, das ist evolutionsbedingt. Das ist richtig so, weil Mütter können das viel besser. Und das ist ja nun alles widerlegt. Das stimmt ja alles gar nicht. Also, und trotzdem schaffen wir es nicht, es zu ändern. Und trotzdem wollen bestimmte Menschen, ich sage jetzt bewusst Menschen, weil ehrlicherweise sind mir auch sehr, sehr viele Frauen über den Weg gelaufen, die das so sagen, an diesem veralteten Bild festharren und damit eben auch eine Veränderung nicht möglich machen.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob gerade Männer das an dieser Struktur unbedingt festharren wollen, weil sie sie toll finden, sondern eher, weil sie es einfach so gewöhnt sind. Und ich sehe das schon bei vielen jungen Männern, die halt auch aus dem Bekanntenkreis, die irgendwie sagen, hey, ich würde eigentlich gerne mehr Zeit mit der Familie, aber es geht irgendwie mit der Firma nicht und ich weiß nicht, wie das klappen soll. Also da ist auch eine große Unsicherheit. Wie gesagt, ich will das nicht entschuldigen, aber ich glaube, im Idealszenario, und das zeigen auch Umfragen, würden Männer schon gerne mehr Zeit mit Kindern verbringen. Die haben auch gerade die jüngeren Männer ein größeres Interesse noch an Vereinbarkeit als auch vielleicht jetzt ältere Generationen, wo irgendwie Job und Karriere, glaube ich, auch in der Prioritätenliste noch ein bisschen höher war als bei Jüngeren, die sagen, ich möchte auch mehr Freizeit, ich möchte mehr Zeit mit Familie und so weiter.
Ja.
Und trotzdem, wenn es darauf ankommt, trauen sich viele Männer eben nicht, diesen Schritt zu gehen. Und das hat teilweise finanzielle Gründe, aber ich glaube, in vielen Punkten, hat diese Vermächtnisstudie-Ergebnis mit diesem fehlenden Mut, glaube ich, die spricht da was Wahres an. Mhm. Dass viele Männer, und das hören wir ganz häufig von Frauen, sich im Zweifelsfall nicht trauen, für diese Themen aufzustehen. Und wir hören von vielen Frauen, gerade auch in Firmen, die sagen, im Privaten, diese ganzen Führungskerle erzählen mir alle, wie toll sie Geschlechtergerechtigkeit finden und wie wichtig das ist, Frauen in Führung. Und wenn sie dann in einem Meeting sitzen, dann geht es ums Budget, dann geht es um irgendwelche Fragen und dann geht es auch vielleicht um eine Frage, die speziell auch mit Vereinbarkeit oder Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat und dann sind diese Männer still. Oder da kommt der sexistische Witz und die Männer sind still. Oder es geht plötzlich um Elternzeit und die Männer nehmen die Elternzeit doch nicht, obwohl die vorher gesagt haben, sie würden das gerne.
Ja.
Und wie gesagt, man kann jetzt nicht jeden Einzelfall da über den gleichen Kamm scheren und es mag gute Gründe auch in Familien geben, das sehr traditionell aufzuteilen und vielleicht, es gibt ja auch Frauen, die das wollen und wenn beide das wollen, ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, ich will auch niemandem vorschreiben, ihr müsst das 50-50 machen. Aber in der Regel sehen wir eben schon, wir haben dieses Rollenbild, selbst Paare, die das gut meinen, fallen, sobald das erste Kind kommt, da in vielen Fällen wieder rein.
Ja.
Und oft zum Nachteil der Frau, die darunter sehr leidet, die das Gefühl hat, meine Karriere ist plötzlich vorbei. Mein Partner, der vorher noch so große Reden geschwungen hat, ist plötzlich gar nicht mehr präsent, bringt noch nicht mehr die Kinder abends ins Bett, oder ist vielleicht am Wochenende mal eine Stunde präsent. Und dann sehen wir auch Resultate, wie die Scheidungsraten gehen echt durch die Decke im ersten Jahr nach der Geburt des ersten Kindes. Weil viele Frauen, und da kenne ich auch einige selber, die dann erzählen, naja, ich brauche zu Hause nicht zwei Kinder. Ne? Eins reicht und dann schmeiße ich den Mann raus und kümmere mich allein ums Kind. Das ist dann fast einfacher. Und ich meine, was ist denn da los? Also ich glaube, da müssen wir Männer uns echt ein bisschen mehr in die eigene Nase packen. Wenn man es sich gleich auf 50% hochschafft, aber dann schon echt einfach sagen, okay, hey, wo kann ich ein bisschen mehr machen? Du merkst dich bei dem Thema.
Und ich unterstreiche den Appell von dir total. Ich finde das total super, was du sagst und auch was du für Impulse gibst, was du für Beispiele nennst, was du für konkrete Maßnahmen an die Hand gibst. Denn tatsächlich müssen wir uns alle bewusst machen, ob wir jetzt Eltern sind oder nicht, dass dieses keine Kinder mehr bekommen oder unzählige Familien, die sich dann nach kurzer Zeit trennen, auch was mit uns als Gesellschaft macht. Und das geht uns alle etwas an. Und ich glaube, das wird ganz oft vergessen. Also wie das halt immer so ist, man glaubt damit nichts zu tun zu haben und zieht sich dann zurück und dreht sich um und lässt das links liegen. Aber Kinder zu bekommen heutzutage bei solchem Fachkräftemangel, den wir haben und auch mit einer sehr alternden Gesellschaft, da wird sich in den nächsten Jahrzehnten noch viel verändern. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass Eltern eben Platz in dieser Gesellschaft bekommen und damit eben auch Kinder Platz in dieser Gesellschaft bekommen, dann wird es uns alle irgendwann betreffen. Und ich glaube, das dürfen wir uns immer bewusst werden. Vincent, wir haben schon viel zu lange und viel zu viel geredet. Ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Wir sind jetzt aber schon am Ende und ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die von meinem letzten Gast kommt. So mache ich das immer. Der weiß nicht, wer du bist. Der hat irgendeine Frage gestellt und er fragt dich, wenn du Bundeskanzler wärst, was würdest du sofort in Deutschland ändern?
Ich glaube, weil wir hier bei Sorgearbeit sind, würde ich sagen, ich würde ein Ich würde mich am schwedischen Modell orientieren und Vätermonate einführen und vor allem gut bezahlt. Also ich würde Elterngeld reformieren, dass es 80% des vorherigen Gehalts auch nicht gedeckelt wird bei den 1.800 Euro. Mhm. Und eben 3, 4 oder sogar 5 Monate, die nur für Väter reserviert sind. Weil wir haben gesehen in Schweden, dass wenn du Vätermonate hast, die gut bezahlt sind, werden die genommen. In den 90er Jahren hat kein Vater in Schweden oder die wenigsten Väter Elternzeit genommen. Heute macht das da fast jeder. Jeder, der nach Schweden geht oder jede, sagt, hey, wie cool die ganzen Daddys da mit ihren Kindern auf dem Spielplatz. Also das liegt nicht nur, aber teilweise an dieser Daddy-Quota, wie das genannt wurde. Cool. Das könnte Deutschland auch machen. Also Elternzeit reformieren und Monate für Väter reservieren.
Mega stark, dankeschön. Welche Frage würdest du meinem nächsten Gast, der nächsten Gästin stellen?
Weil wir ja auch über Allyship gesprochen haben und ich glaube, ich bin ein weißer Kerl, der keine Diskriminierung erfährt, haben wir ja eben auch schon besprochen. Würde mich interessieren, kommt ein bisschen auf an, wer der oder die nächste Gästin ist. Aber was ist irgendwie der Tipp für einen weißen deutschen Mann wie mich? Wie kann ich, über welches Thema auch immer ihr redet, ein brauchbarer Verbündeter sein? Oder auch Leute wie ich. Also wie können wir, was können wir beitragen? Ja.
Sehr, sehr cool. Mein Herz geht auf. Danke, Vincent. Es hat mich wirklich gefreut, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier in dieser Runde gesprochen hast. Vielen Dank für deinen Input.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.